Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese uns den Text zur Predigt aus 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe aber nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige, und selbst verwerflich werde. Ja, und nun, unser guter Heiland, bitte ich dich, dass du uns dein Wort öffnest und dass du selbst jetzt mit uns redest. Amen. Liebe Gemeinde, ihr kennt ja alle den Spruch, dabei sein ist alles. Ist es das? Es kommt sicher darauf an, was man darunter versteht. Für Jugendliche ist es oft die Zugehörigkeit zu einer Clique. Dafür tun sie auch fast alles. Vor ein paar Jahren gab es den Fall, dass ein 15-jähriges Mädchen einen wildfremden Mann umgebracht hat, um in eine Clique aufgenommen zu werden. Für sie war Dabeisein alles. Im Kontrast dazu eine nette Geschichte, Graf Bobby, Ehrengast beim Leichtathletikfest, beugt sich zum Präsidenten. Warum laufen denn die Leute so? Ja, der Sieger bekommt einen Ehrenpreis, lautet die Antwort. Und warum laufen die anderen, fragt er. Dabei sein ist nicht immer alles. Und die Sportler laufen nicht, um dabei zu sein, sondern um zu gewinnen. Um vorne mit dabei zu sein, um mit auf dem Podest zu stehen und den Preis zu erlangen. Ich kenne einen, der weiß über Fußball fast alles. Nein, der spielt nicht selbst. Der sitzt nur vorm Fernseher, stopft die Chips in sich rein und ölt die Kehle und wird immer feister, fetter. Wenn du den reden hörst, dann denkst du, das ist ein Leistungssportler. Aber der einzige Sport, den er sich leistet, ist immer fetter zu werden. Auch eine Leistung. Wofür lebst du? Irgendetwas muss doch bei deinem Leben rauskommen. Irgendein Erfolg, eine Belohnung, eine Belobigung, Bundesverdienstkreuz meinetwegen, ein Orden, eine Medaille, Geld. Tja, was kommt denn dabei heraus, wenn wir am Ziel angekommen sind? Und was ist das Ziel? Der Tod? Und da kommt nur merkwürdig wenig raus. Der Tod verteilt keine Auszeichnungen und auch keine Siegerkränze. Kränze legen wir nur hin als Zeichen des Sieges. Dazu habe ich vor einigen Wochen hier schon was gesagt. Die Kränze bei den Beerdigungen sind christliche Symbole, ein Zeichen dafür, dass einer das Leben gewonnen hat, nicht verloren hat, sondern gewonnen hat. Ob die alle das Leben gewonnen haben, die wir da begraben? Und wenn du dann das letzte Mal nicht über diese Erde gehst, sondern getragen wirst, da kann man noch so viele Orden auf Samtkissen hinter dir hertragen, es ist alles umsonst, wenn am Ende nur der Tod steht. Der Apostel Paulus sagt, es ist nichts umsonst, wenn es für Jesus getan und gekämpft ist. Und ich wünschte mir, dass das Fernsehen einmal so intensiv, wie es über unsere Sportler berichtet, auch einmal über die berichten würden, die gewinnen, weil sie dienen und nicht verdienen. Die gewinnen, weil sie ihr Leben eingesetzt haben für das Reich Gottes in der Nachfolge Jesu Christi. Also Berichte aus der Mission, Berichte von einer Diakonisse, Berichte von einer Mutter, die sich für ihr krankes Kind einsetzt, von Lehrern, die sich für ihre Schüler einsetzen, meinetwegen auch von Pastoren, die sich für ihre Gemeinde einsetzen. Man muss doch wissen, wofür man lebt, wofür man sich kaputt macht. Das muss sich doch lohnen. Und der Apostel Paulus sagt uns, die Krone, die wir bekommen sollen, der Siegeskranz, der Siegeslorbeer, das ist das ewige Leben. Das ist mein erster Punkt. Christen sind zielbestimmt. Christen kennen das Ziel. Und dieses Ziel hat sich noch keiner erworben, weil er sich zusammengerissen hat. Dieses Ziel hat schon mancher verloren, weil er sich gehen ließ und nicht getan hat, was Gott ihm ermöglichte. Du bist von Gott begabt. Nicht nur mit deinen natürlichen Anlagen. Nein, auch dadurch, dass er dir begegnet ist mit seinem Wort. Dadurch, dass du getauft bist. Du bist begabt von ihm. Du hast das von ihm. Das hast du dir nicht selbst gemacht. Aber wenn du das, womit Gott dich begabt hat, nicht auslebst, nicht trimmst, nicht trainierst, gewinnst du nichts, sondern verlierst alles. Ewiges Leben ohnehin und Freude und Frieden im Glauben schon hier. Was ist das für ein schales Christenleben, wenn man an Jesus keine Freude mehr hat? Lest einmal nach, was der Apostel Paulus getan hat. Der redet hier ja nicht wie ein Blinder von der Farbe, sondern der hat ja Hartes erlebt. Marathon, ach, das war ein Klacks für ihn. Er hat Europa zu Fuß bereist. Von Jerusalem mal eben zu Fuß bis nach Rom. Ja, 3 Missionsreisen hat er gemacht. Und als sie ihn gesteinigt hatten und er auf der Müllkippe von Lystra lag, hat er keine Kur beantragt für seinen Schädelbruch, sondern ist weitermarschiert für das Reich Gottes. Nein, der Apostel trainiert nicht für Olympia. Der ist auch auf keinem geistlichen Trimmdichtpfad. Der nimmt auch nicht an einem irdischen Wettkampf teil. Aber sein Leben war ein Kampf für Christus und für die Menschen. Und das gibt er uns hier als ein Beispiel. Deshalb dieses Bild vom Wettkampf in der Kampfbahn des Glaubens, auf der man läuft. Start, Lauf und Ziel. Der Apostel Paulus trainierte seinen Körper, damit der Kreislauf fit blieb. Aber er trainierte auch die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, damit er nicht unter seinen Möglichkeiten lebt. Es ist eine Schande. Es ist zum Erbrechen, wie Christen unter ihren Möglichkeiten leben und sich dann noch bei Gott beklagen, wie traurig das ganze Christsein ist. Ja, dann leb doch so, wie Gott dich begabt hat. Dann wirst du dich freuen, wie du bist, wie großartig der Glaube ist. Christen kennen das Ziel, auf das hin sie leben und arbeiten und trainieren und kämpfen. Sie tun, was Gott ihnen ermöglicht hat. Nicht mehr, aber bitte auch nicht weniger. Da ist das ewige Leben sicher und der Siegeskranz liegt schon bereit. Das ist mein zweiter Punkt. Christen sind dabei. Christen kennen die Bahn, die Gott ihnen abgesteckt hat. Und damit wir die benutzen können, muss Jesus sie für uns erst einmal frei machen. Unsere Sünde hat die Bahn verschüttet. Und deshalb muss Jesus sie frei machen unter Einsatz seines Lebens. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, sagt er. Mir hast du Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ja, diese ganze Schutt, Sünde und Missetaten, das liegt alles auf der Bahn und wir kommen überhaupt nicht voran. Wie soll man denn da laufen und auch den Kampf gewinnen, wenn man immer über Berge von Schuld klettern muss? Aber Jesus räumt diese Bahn frei. Nicht wie ein Schneeflug, den kennen wir alle, sondern wie ein Sündenflug. Und nun ist diese Bahn frei. Das hat er getan. Für dich. Die Bahn ist frei. Du musst deine Sünden nicht selbst wegräumen. Er hat sie auf Golgatha weggeräumt. Und nun ist die Bahn frei und das Staatszeichen ist gegeben. Aber was ist denn da los? Da bleiben doch einige, als der Startschuss erfolgt, einfach in ihren Startlöchern kleben. Die laufen gar nicht los. Sie dürften loslaufen. Gottes Geist hat sie angesprochen, eingeladen zu diesem Lauf durch sein Wort. Er hat in ihr Gewissen hineingeredet, aber sie können laufen, aber sie laufen nicht. Und wenn man lange genug in den Startlöchern klebt und hinterher schaut, wie die anderen laufen, dann wird es ja auch langweilig und anstrengend, immer so auf den Knien. Und dabei betet man noch nicht mal. Das ist ja noch anstrengender. Also steht man wieder auf und geht wieder dahin, wo man hergekommen ist, in sein altes Sündenleben. Es nützt nichts, an den Start zu gehen, wenn man nicht läuft. Und die anderen, die nun loslaufen, kommen die alle an? Leider nein. Nein. Schauen wir uns an, was da passiert. Da machen sich einige auf den Weg und laufen auf der Bahn und bleiben dann doch auf der Strecke im wahrsten Sinn des Wortes. Warum? Sie kommen von der Bahn ab, die Welt um sie herum lockt, die glitzert so schön. Der Teufel hat so viel Flitterkram zur Verfügung, der kann einen besoffen quatschen, sodass man dann von der Bahn runtergeht. Vielleicht will man doch versuchen, auf beiden weiterzugehen, auf der Bahn und neben der Bahn, aber im Spagat kann man nicht gehen. In der Grätsche kann man auch nicht gehen und laufen schon gar nicht. Das heißt, irgendwann fällt man dann um und dann fällt man in Sünde, dann ist man neben der Bahn. Sünde heißt sich absondern. Das ist die Wurzel des Wortes. Sich absondern. Und dann führt der Weg der Sünde weit weg von der richtigen Bahn. Weit weg. Keine Chance mehr für dich. Die Bibel sagt, wer Sünde tut, geht krumme Wege. Der bleibt nicht auf der Bahn. Wer Sünde tut, geht krumme Wege. Und das nützt dir auch überhaupt nichts, wenn andere mit dir in gleicher Weise denselben Weg genommen haben. Sünde sucht immer Kumpel. Das ist ein goldener Satz, den könnt ihr euch irgendwo hinkleben. Aber was nützt euch das? Sünde sucht immer Kumpel. Immer. Und das Wort, das tun doch alle. Das ist völlig ohne Wert, wenn du nicht auf der Bahn bist. Du bist in der falschen Umgebung. Ich erinnere mich, irgendwann wurde mal die Antibabypille erfunden und da hat man sie hergestellt in Fabriken und da war das noch nicht so sauber abgeteilt, alles wie heute. Da arbeitete ein Mann mit und der Mann kriegte auf einmal einen Busen. Warum? Er hatte zu viel Östrogenstaub geschluckt. Peinlich, peinlich. Er war in der falschen Umgebung. Die Umgebung wirkt immer, auch unmerklich, selbst wenn man es selbst nicht merkt. Also such dir die Leute genau aus, mit denen du zusammen bist. Entweder sie ziehen uns zum Ziel hin oder wir bringen uns gegenseitig ab vom Ziel. Ich will nur Leute um mich herum haben, die mich mitziehen. Und der Rest auf der Bahn, kommen die alle ans Ziel? Noch einmal nein. Leider, leider nein. Einige haben auf einmal keine Lust mehr. Sie merken, so ein Lauf, so ein Kampf, das ist ja richtig anstrengend. Das ist Arbeit. Und dann kehren sie doch lieber ein im Gasthaus zur Welt. Später verlassen sie es durch die Hintertür und sind von der Bahn verschwunden. Was ist passiert? Ihnen ist auf einmal aufgefallen, dass sie sich doch erst einmal um sich selbst kümmern müssen. Um Studium, Beruf, den Partner, Ehe, Familie, Sport, Freizeit. Ja, okay, das sind alles Gaben, die Gott geschenkt hat. Aber wenn das Ziel nicht mehr vor Augen ist, halten dich auch die guten Gaben von Gott fern. Auch seine guten Gaben. Und in dem Augenblick, wo diese guten Gaben nicht mehr mit Gott zusammen sind, bist du verloren. Und dagegen hilft nur eins: Umkehr und Buße. Gott bekennen, dass man gesündigt hat, dass man ihn aus den Augen verloren hat, so schlicht. Und ihn dann bitten, dass er vergibt und dass er reinigt und einen wieder neu auf die Bahn holt. Neben der Bahn ist eine Tribüne. Und auf der Tribüne gibt es Zuschauer. Wir sehen sie nicht, aber sie sehen uns. Denn der ganze Himmel schaut zu, die Wolke der Zeugen. Der ganze Himmel sieht immer alles, auch was du vor dem Menschen verstecken kannst. Der Himmel sieht und leidet mit dir dran oder freut sich mit dir. Und wenn du dann umkehrst auf die richtige Bahn, auf die Bahn der Buße, das ruft im Himmel ein Begeisterungssturm hervor, ein Freudentaumel, eine Laola-Welle. Jeder bekommt es mit. Der Himmel weint, wenn du sündigst, und er freut sich, wenn du Buße tust und umkehrst auf den richtigen Weg. Und das ist mein dritter Punkt. Die Christen kennen die Regeln. Das sind die Christen, die immer noch auf der Bahn sind, die immer noch im Rennen sind. Wer ist das? Das sind die Christen, die im Glauben ernsthaft vorankommen wollen und näher zu ihrem Herrn kommen wollen. Die es nicht abkönnen, ohne die Verbindung mit ihm zu leben. Und die um keinen Preis ohne ihn leben wollen. Und sie kämpfen darum, mit Jesus zusammen zu sein. Die, die ihre Kraft aus Gottes Wort gewinnen und aus dem Gebet, aus dem Gottesdienst. Das sind Christen, die sich im Kampf erstaunlich verändern. Und so ein Training bleibt ja nicht ohne Folgen. Da wird man ja durchtrainiert, auch geistlich durchtrainiert. Das sind Christen, denen Gott wichtiger geworden ist als alle Lust und Anerkennung dieser Welt. Bei der Olympiade 1924, also schon lange, lange, lange her, in Paris, gewann ein unbekannter junger Mann, ein schottischer Theologiestudent, Eric Liddith, den 400-Meter-Lauf in Weltrekordzeit. Diese Geschichte ist inzwischen verfilmt. Ein spannender Film, Der Sieger heißt dieser Film. Damals kannte kein Mensch seinen Namen und die Welt horchte auf, als er so spielend leicht den Lauf gewonnen hatte. Und da dachte man natürlich, jetzt am nächsten Sonntag, da gewinnt er auch spielend leicht den 100-Meter-Lauf. Und dann horchte die Welt erst recht auf, als er sagte, nein, ich werde lieber auf diesen Triumph verzichten, als dass ich am Sonntag in einen solchen Wettkampf gehe. Und dann, an dem Tag, an dem er diesen Triumph hätte haben können, da stand er in einer kleinen schottischen Kirche in Paris auf der Kanzel und predigte. Tja, er hatte auf etwas verzichtet. Wir können viel mehr bringen, als wir denken und als wir uns selbst zutrauen. Und wenn uns etwas wichtig ist, dann sind wir auch bereit, dafür vieles andere fahren zu lassen. Auch wichtige Dinge. Allerdings nicht ganz so wichtig wie das wirklich Wichtige. Und wie wichtig ist dir das Ziel, Jesus Christus? Wenn Gott dich in seine Laufbahn hineingenommen hat, in seine Kampfbahn, dann dürfen und können wir auch kämpfen. Diese Welt predigt uns Lust, als wäre Lustgewinn unser Heil. Zum Christsein gehört auch, dass man verzichten kann. Die Welt predigt uns, wir wären glücklich als Sklaven unserer Triebe. Und die Bibel sagt das genaue Gegenteil. Sie sagt uns, wir brauchen keine Sklaven zu sein, wir können Herren werden. Aber nur bei ihm, bei dem einen Herrn. Von alleine können wir das nicht. Aber weil unser Herr uns dazu befähigen will, dürfen wir es tun, Herr über uns selbst zu werden. Selbstbeherrschung im positiven Sinne, weil er, unser Herr, uns beherrscht. Und nicht, weil wir uns verkrampfen, bis zum geht nicht mehr. Also es hängt alles an ihm. Aber dann dürfen wir auch sagen, wie Paulus, ich betäube meinen Leib, ich zähme mich. Steht hier im Text, zähmen. Hältst du deinen Leib im Zaum, deine Triebe, deine Gedanken, deine Fantasie? Wer zähmt heute schon seinen Leib? Aber Verzicht ist eine Kardinalfrage des Lebens. Verzicht hat mit Größerem zu tun und mit Besserem. Es geht ja nicht darum, dass man etwas mit miesepetriger Stimmung macht, sondern es geht um den Kampf, um das Bessere, um das Größere. Wer baut, verzichtet zunächst auf Luxus und er gewinnt ein Eigenheim. Wer heiratet, verzichtet zunächst auf persönliche Freiheit und er gewinnt einen Gefährten fürs Leben. Wer verschenkt, verzichtet zunächst auf eigene Reichtümer, gewinnt aber eine tiefere Freude. Wir haben heute den Sonntag Septuagesimal, das heißt noch 70 Tage. 70 Tage bis Ostern. Damit fängt die Vorfastenzeit an. Am Aschermittwoch fängt dann die Fastenzeit an. Und die Fastenzeit heißt, da kann man üben. Übungszeit zum Verzicht, Passionszeit, Fastenzeit. Das ist eine Zeit, die kann man so und so gestalten, ist jeder Jahr ganz frei. Ich mache jedes Jahr Passionszeit ohne Alkohol. Tja, ein anderer Passionszeit ohne Fernsehen. Wieder ein anderer Passionszeit ohne Süßigkeiten. Was immer man will, was man sonst wie selbstverständlich macht, man lässt es einfach weg, um zu spüren, ich will jetzt auf etwas verzichten, um es einzuüben. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Passionszeit ohne. Jetzt, langsam zum Ende hin, bleibt ein dickes Problem. Wenn das so stimmt, dann kommen in den Himmel ja wohl nur die Willensprotze. Diese unbändig starken Willensmenschen. Und die anderen, die sich schwer tun mit ihrem Willen, stolpern Christen nie, fallen Christen nie, haben Christen nie Probleme? Natürlich haben sie. Und ob? Sicher. Und von den starken Willensmenschen gibt es nicht so viele, wie man sich das wünschen möchte. Und die meisten haben ja gerade ein Problem mit ihrem Willen. Weil unser eigener Wille ja noch lange nicht das will, was Gott will. Weil unser eigener Wille ja viel lieber von der Bahn abschwenkt. Dein Wille geschehe im Himmel. Tja, beten wir im Vater unser. Mein Wille geschehe auf Erden. Du willst deinen Nächsten lieben. Und dann meldet sich dein Jähzorn und du blaffst ihn an und trägst schwer daran, dass du so bist, wie du bist. Und wenn du dich recht anguckst, ich spitze es etwas zu, dann siehst du einem Kind des Teufels ähnlicher als einem Kind Gottes. Daran kann man leiden, wenn man im tiefsten seines Herzens erkennt, ich liebe die Sünde. Nun sage keiner von uns Christen, er liebe die Sünde nicht. Doch, warum sündigst du denn sonst? Unser Herz, so wie es ist, liebt die Sünde, wir alle. Und da hängt das Problem und hängt die Lösung. Denn bei Jesus und nur bei Jesus allein lernen wir, wir lieben wohl die Sünde als Christen nach wie vor. Aber wir hassen die Liebe zur Sünde. Und sage bitte keiner, das sind nur Worte, das ist nur Rhetorik, dass wir die Sündenliebe hassen. Du weißt, du bist gefährdet. Du weißt, du bist jederzeit in der Lage, von der Bahn Gottes abzuschwenken und auf der Strecke zu bleiben. Also fließt du zu Jesus und siehst zu, dass du so eng wie möglich bei ihm bleibst. Das ist der Kampf mit der eigenen Liebe, der Sündenliebe. Und die wird nur bei Jesus und durch Jesus überwunden. Und eine Leidenschaft wird nur durch eine andere Leidenschaft überwunden. Und die Leidenschaft der Sündenliebe wird nur durch die Leidenschaft für Jesus überwunden. Nur. Und nun habe ich euch etwas ganz Herrliches verschwiegen. Das steht so nicht im Text. Das sucht ihr da vergeblich. Aber ich predige die ganze Bibel. Und in der ganzen Bibel steht das wieder mit im Text. Ganz einfach. Und dieses ganz, ganz Herrliche ist, Jesus steht nicht am Ende der Strecke dieser Laufbahn und guckt zu, wie wir laufen. Vielleicht feuert er uns auch noch an, lauft schneller. Nein, nein, ganz falsch. Es steht nicht drin. Er läuft mit uns mit. Das muss man mal verstanden haben. Er läuft mit. Er ist nicht unbarmherzig und sieht zu, wie wir uns hier abkrebsen und kaputt machen und womöglich auf die Nase fallen und nicht weiterkommen. Nein, er läuft mit und er ist bereit, selbst stehen zu bleiben und uns aufzuheben, uns neu in die Hand zu nehmen, weiterzuführen, unsere Wunden zu verbinden. Er läuft mit. Wenn du um deine Sündenliebe weißt, dann sollst du noch mehr wissen, dass dein Herr unmittelbar neben dir ist, bei dir ist, in dir ist. Du darfst zu ihm hin, wenn du gefallen bist. Und dann hilft er dir, wieder aufzustehen. Und wo du versagt hast, der will er dir vergeben. Wo du schuldig geworden bist, dann nimmt er dich in seine Arme. Und wo du merkst, mein Wille ist so schwach und ich kann der Versuchung nicht standhalten und ich fürchte mich so vor den versuchlichen Situationen, da ist dann sein Wille. Und er ist stark. Er nimmt dich in die Arme. Und er gibt dir den Sieg. Den Sieg. Wir reden ja nicht nur von den Niederlagen, sondern davon, dass Christus Menschen neu macht und ihnen Sieg gibt. Bei ihm lernen wir, einen neuen Willen zu bekommen und zu entwickeln. Und bei ihm lernen wir, seinen Willen einzuüben. Das ist dann ein echter Willensaustausch. Aber dann wird es eingeübt und damit es klappt, hat er uns Spielregeln gegeben. Spielregeln für den Wettkampf, bessere Regeln für den Lebenskampf. Und diese Regeln helfen, unser Leben geistlich zu gestalten. Jesus gibt uns Regeln, dass wir stille Zeit halten können zum Beispiel, dass wir einen stillen Tag machen dürfen, dass wir eine Zweierschaft haben dürfen mit einem anderen Christen, mit Christen, dass wir die Bibel lesen dürfen, dass wir beten dürfen. Jesus gibt uns die Möglichkeit, dass wir mit ihm pausenlos im Gespräch sind, dass wir Gottesdienst haben dürfen, dass wir zu ihm gehören. William Busch hat einmal erzählt, ich hörte in einer schwäbischen Gemeinschaftsstunde ein schönes Wort von einem alten Bauern. Als Saulus, der spätere Apostel Paulus, die Gemeinde Gottes verfolgte, da haben die Christen sicher gebetet, Herr, belange ihn gerichtlich. Und was tat der barmherzige Gott? Er belangte ihn gnädiglich. Er überwand ihn durch seine Vergebung und Gnade. Und so macht er das auch heute noch. Gottes Macht, das ist seine Gnade, die überwindet unsere Herzen, die gibt uns seinen Willen. Ja, noch zwei Sätze zur Zusammenfassung. Wir wollen keinen Hochleistungsglauben, sondern wir wollen, dass Jesus unseren Tag und unseren Lebensrhythmus bestimmt. Und damit sind wir wieder am Anfang. Wenn wir den Kampf bestehen und an das Ziel kommen, dann bekommen wir die Krone des Lebens. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott so gut zu uns ist. Dabei sein ist alles. Christen sind zielbestimmt, Christen sind dabei, Christen halten sich an Regeln. Amen.